So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind zur letzten Diskussionsrunde hier im Rahmen der Veranstaltung. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und ich darf auch die vier Diskutanten begrüßen. Wir werden in den nächsten anderthalb Stunden reden über Hate Crimes, über Straftaten, also die aus fremdenfeindlicher, rassistischer Motivation heraus begangen werden und wie man denen begegnen kann und wie man ihnen vielleicht auch im Rahmen einer speziellen Gesetzgebung in Deutschland begegnen sollte und welche Erfahrungen mit eben dieser Gesetzgebung woanders gemacht wurden. Ich darf hier auf dem Podium begrüßen. Joanna Perry ist zu uns gekommen aus Warschau. Sie beschäftigt sich auch eben mit der Frage, welchen Einfluss schärfere Gesetze auf die Strafverfolgung haben können. Joanna Perry arbeitet für das Institut oder das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte bei der OSZE. Herzlich willkommen. Dann ist auch zu uns gekommen aus Hamburg eigentlich, aber heute nur ein paar Meter vom Gerichtssaal, wo der NSU-Prozess verhandelt wird, hierher, Gül Pinar. Herzlich willkommen. Frau Pinar ist auch da in ihrer Funktion als Mitglied im Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltsvereins. Sie ist Strafverteidigerin und vertritt eben im NSU-Prozess die Schwester eines oder eine Schwester eines der Mordopfer. Frau Pinar, schön, dass Sie da sind. Ganz außen, mit dem weitesten Weg, Seth Mahnen aus New York zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Herr Mahnen ist juristischer Vizedirektor der Anti-Defamation League in New York. Und wir erhoffen uns, Erfahrungen zu hören darüber, wie die Hate-Crime-Gesetzgebung in den USA funktioniert. Willkommen. Und ganz außen, Robert Kusche aus Sachsen gekommen, von der Opferberatungsstelle für rechte und rassistische Gewalt und natürlich jemand, der uns vielleicht etwas darüber erzählen kann, was Hate Crimes in der Praxis sind, wie Menschen darunter leiden und wie eben auch die Strafverfolgungsbehörden damit umgehen und welche Schlüsse man vielleicht daraus ziehen kann und ziehen sollte. Und ich möchte auch gleich mit Ihnen anfangen, Herr Kusche, und so ein bisschen mal die Begriffsdefinition klären. Zum einen, was ist ein Hate Crime? Wie erlebt man das im Alltag? Vielleicht können Sie da kurz auch ein Beispiel geben. Und was passiert dann manchmal eben auch aus Seiten der Strafverfolgungsbehörden? Also wie wird damit umgegangen und welche Folgen hat das denn eben auch für die Opfer?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal noch. Vielleicht muss man damit nochmal kurz anfangen. Wir haben uns jetzt anderthalb Tage mit dem Themenfeld beschäftigt, nochmal die Perspektive ein Stück weit zu verändern, nämlich auf die Betroffenenperspektive zu gucken. Weil die meisten Menschen, die Opfer einer rechten Straftat werden oder eines Hate Crimes, die würden sich nicht unbedingt anderthalb Tage hier freiwillig hinsetzen, um über rechte Ideologien und all sowas zu reden. Und das mache ich vielleicht mal gleich an einem Beispiel deutlich. Ein Arzt, der bei uns in der Beratung ist, der kommt aus Syrien, der arbeitet im Herzzentrum und der ist auch nach der Schicht auf dem Nachhauseweg in der Bahn zunächst rassistisch beleidigt worden. Er dachte, er kann dieser Situation auch aus dem Weg gehen, indem er andere Leute anspricht, indem er sich wegduckt, wegguckt und dann dachte, okay, ich steige einfach in der nächsten Station aus und dann bin ich aus dieser Situation raus. Das hat in dem Fall nicht geklappt, weil die drei jungen Männer ihm hinterhergestiegen sind und ihn tatsächlich schwer zusammengeschlagen haben. Und das ist vielleicht schon die erste Ebene von, was sind eigentlich Hate Crimes? Das passiert sozusagen auf der individuellen Ebene. Also es ist ein Angriff gegen eine Person. Meistens kennen sich Opfer und Täter nicht. Sie haben keine persönliche Beziehung zueinander und es passiert ganz oft im öffentlichen Raum. Auf der zweiten Ebene wiederum, und das wurde in dem Fall auch deutlich, als er bei uns in der Beratung war, weil seine Familienangehörigen auch mit bei uns waren, wurde deutlich, dass die Betroffenen natürlich sofort wahrnehmen, dass er nicht angegriffen wurde, weil er jetzt ein Arzt ist, sondern weil er halt zu einer sichtbaren Minderheit in Deutschland gehört. Und damit wurde auch klar, dass er als Person eigentlich austauschbar ist. Also es sind entindividualisierte Straftaten ein Stück weit. Es ist klar, dass für alle anderen Leute klar ist, sozusagen wir nennen das auch immer ein Botschaftsverbrechen. Also es hat eine Botschaft an die gesamte Community. Und ich glaube, das wird jetzt auch, weil wir ja auch gerade in München sind und weil ja auch gerade aktuell die Kolbstraße verhandelt wird, also das Nagelbombenattentat in Köln, für die Leute, die dort leben, ist ganz klar, das war eine Botschaft an die Menschen, die in der Kolbstraße leben. also an die verschiedenen Minderheiten. Und dann gibt es natürlich eine dritte Ebene noch, sozusagen die Makroebene, und da wird klar, dass sich Hate Crimes oder rechte Gewalt, wie wir meistens in Deutschland sagen, sich gegen die zentralen demokratischen Grundwerte richten und natürlich die allgemeinen Menschenrechte ganz offen untergraben. So, das ist vielleicht so ganz knapp, wie uns das im Alltag begegnet. Und vielleicht nochmal zu dem zweiten Aspekt, was hat das mit den Strafverfolgungsbehörden zu tun? Die hier in dem Themenfeld aktiv sind, wissen ja, es gibt die sogenannten PMK-Zahlen, politisch motivierte Kriminalität. Dort wird erhoben, wie viel rassistisch-rechte Straftaten in Deutschland stattfinden. Und was aus zwei wissenschaftlichen, also Doktorarbeiten, soweit ich weiß, auch klar ist, ist, dass nur ein ganz kleiner Teil von denen, die von der Polizei nämlich erhoben werden als oder einkategorisiert werden als rechte Straftat, als Hate Crime, später vor Gericht tatsächlich auch als solches benannt wird. Also die Zahlen sind von 10-20%. Also 10-20% von den Taten, die die Polizei selbst als Hate Crime klassifiziert, werden später vor Gericht auch als solches benannt. Und das ist natürlich im Rückschluss wieder ein Problem für die Betroffenen, also auch die gesellschaftliche Ebene und auch die Botschaftsebene, dass die Betroffenen das Gefühl haben, sie werden in ihrer Wahrnehmung nicht ernst genommen, weil so ein Gerichtsprozess natürlich auch einen großen Stellenwert hat. Also da wird ja immerhin ein Urteil im Namen des Volkes gesprochen und dann wird in diesem Urteil aber nicht klar herausgearbeitet, dass die Tatmotivation ein Hate Crime oder ein rassistisches Tatmotiv war. Wir erleben ganz oft in Gerichten beispielsweise, dass dann sehr viel mehr über die Täter nochmal geredet wird, also geguckt wird, was ja auch richtig ist. Zum Beispiel fand die Tat unter Alkoholeinfluss statt, ist er jetzt in einer stabilen sozialen Beziehung, hat er vielleicht eine Freundin, versucht er sich da zu bessern. Das ist auch richtig, dass das gemacht wird, also dass darauf geguckt wird, aber es wird ganz selten hingegen auf die Tatmotivation, auf seine oftmals auch Verstrickung in eine rechte Szene geguckt, was er gesagt hat am Tatabend oder in der Tatzeit, was er vielleicht auch für Klamotten trägt, also was er ganz viel über die Tat aussagt. Und deswegen, um das abzurunden, sagen wir als Opferberatungsstellen ganz klar, dass eine Hate Crime Legislation in Deutschland durchaus sinnvoll ist. Der aktuelle Entwurf von Herrn Maas, den lehnen wir nicht grundsätzlich ab, aber finden ihn erst nicht ausreichend, weil er tatsächlich keinen geschlossenen Merkmalskatalog aufmacht, sondern sehr oberflächlich ist. Und wir glauben tatsächlich auch, und das ist vielleicht noch mal ein bisschen Detail, dass auch die RIST-BV geändert werden muss, sprich also die Richtlinie, die nochmal festlegt, was denn der Staatsanwalt, was die Gerichte machen müssen, damit sie auch gezwungen werden, tatsächlich darauf zu gucken, das zu dokumentieren und aktiv auszuschließen, ob es nun ein Hate Crime ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Forderung, die ganz zentral war im Bundesuntersuchungsausschuss, nämlich zu sagen, okay, wir müssen, wenn es die Tatumstände ergeben, dass es möglich ist, dann müssen die Ermittlungsbehörden aktiv ausschließen, dass solch ein Hate Crime oder also eine rechte oder rassistische Gewalttat nicht stattgefunden hat. Und das kann eigentlich nur darüber passieren, dass wir die Gesetze ändern. Und da reicht es nicht aus, mit Bildungsangeboten an die Behörden ranzutreten. Das ist in der Regel nicht ausreichend.
So, da ist das Problem beschrieben, Frau Pina. Und die Forderung ist auch schon da, nämlich Gesetzesänderung. Herr Kusch hat auch den Begriff Botschaftstat, Botschaftsverbrechen benutzt. Also über die Tat soll ein Signal direkt an eine Gruppe gesendet werden, nicht an einen Einzelnen. Es gibt als Person, es gibt das schon im Strafgesetzbuch, das nennt das Gesinnung, die aus der Tat spricht. Aber wir haben gerade gehört, 20% werden nur als solches bezeichnet. Da ist ja eigentlich Handlungsbedarf. Wie sieht der Deutsche Anwaltsverein das? Wie erleben Sie das auch in Ihrer Praxis? Woran liegt es, dass die Strafverfolgungsbehörden in 80% der Fälle ist dann offenbar erstmal anders definieren?
Also ich könnte das ganz kurz fassen und sagen, in den Köpfen Punkt. Und das würde auch mit der Gesetzesänderung nichts bringen, davon bin ich überzeugt. Und Gesetzesänderung ist so allgemein verfasst und so allgemein kann ich das auch nicht stehen lassen, auch als Juristin nicht. Wir müssen die Gesetze einfach in unterschiedlicher Form sehen und bitte auch in der Diskussion unterscheiden, Hate Crime, kriminologisch gesehen ist eigentlich eine Gesetzgebung und eine Diskussion aus der Opferperspektive. Und wir müssen unterscheiden, was wir aus der Opferperspektive gesetzlich machen und was wir in einem Strafprozess möglicherweise mit den vermeintlichen Tätern machen. Und da muss auch in der strafrechtlichen Diskussion eine Unterscheidung getroffen werden, wo ist Handlungsbedarf, wo muss was verändert werden und wo müssen wir ansetzen, damit diese Missstände, mit denen, da bin ich völlig d'accord, auch sich verändern. Es ist, wenn ich ganz kurz aus der Täterperspektive diskutieren kann, unser Strafrecht gibt den Staatsanwälten, Richtern und Polizisten eigentlich alles mit auf den Weg, um diese Missstände erst gar nicht aufkommen zu lassen. Wir haben einen Paragraphen 46 im Strafgesetzbuch. Da steht, dass Gerichte und Staatsanwaltschaften eben zu berücksichtigen haben bei der Urteilsfindung die Beweggründe und die Ziele des Täters, die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, Maß der Pflichtwidrigkeit, die Gesinnung, die aus der Tat spricht. Das ist natürlich allgemein verfasst, aber das ist die Struktur unserer Strafzumessungsüberlegungen. Das heißt, wenn ein Gericht dazu gekommen ist, zu sagen, jemand ist schuldig, dann überlegt man ja, wie viel kriegt er dafür, für das, was er gemacht hat. Dann hat ein Richter auch heute zu berücksichtigen, was für eine Gesinnung eben hinter der Tat steckt. Warum die das nicht tun, haben unterschiedliche Gründe, dazu komme ich. Deswegen sage ich, dass man unterschiedlich betrachten muss und man muss die Opfer in einem Strafprozess stärken und die Zulassung von Opfern als Opfervertreter sozusagen in einem Strafprozess, damit bestimmte Sachen auch zur Sprache kommen können. Weil es ist ja heute schon so, dass wenn Verteidigung, Staatsanwaltschaft, Gericht bestimmte Sachen nicht diskutieren wollen, dann diskutieren sie nicht. Und wenn hier drin auch 10 Beispiele stehen würden, Frauenfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, Rassismus, wenn niemand darüber spricht, dann würde das trotzdem nicht im Urteil stehen. Und deswegen ist bei der Überlegung zu sagen, Hate Crime in die deutsche Gesetzgebung mit diskutieren, dann muss man dann öffnen zu sagen, was sind eigentlich die Opferrechte in einem Strafprozess. Wir haben das Institut der Nebenklage, was im angloamerikanischen Recht ja gar nicht existiert. Aber die Zulassung der Nebenklage, also jemanden zuzulassen, in dem Prozess tatsächlich auch als Partei mitwirken zu können, hat ja enge Grenzen, also entweder also schwerste Taten. Aber amerikanische Studien belegen ja, dass Opfer von Hate Crime eben auch zum Teil später erstens merken, was mit ihnen los gewesen ist und zweitens ganz anders victimisiert worden sind und ihre seelischen Verletzungen eben ganz anders sind, als wenn jemand nur wegen seiner Person, weil einem die Nase nicht gefallen hat oder die falsche Jacke anhatte oder so, verprügelt worden ist. Beispiel syrischer Arzt. So eine Person ist Studien zufolge ganz anders verletzt. Und in diese Diskussion muss aufgenommen werden, dass eben, wenn das festgestellt worden ist, dass nicht die Person, sondern die Gruppe, die hinter der Person steht, als Botschaft sozusagen verletzt werden sein sollte, dass dann die Möglichkeit der Öffnung der Nebenklage beispielsweise besteht, damit man auch Menschen zwingt, über bestimmte Sachen auch in einem Prozess zu diskutieren. Weil sonst, wie gesagt, es steht ja im Gesetz und trotzdem tun wir das nicht. Das wurde ja auch schon gesagt, in wie vielen Prozentzahlen das dann passiert. Ich bin völlig deiner Meinung, dass die RISPV, also die Handlungsanleitung für Staatsanwälte und Polizisten, verändert werden müssen. Die müssen nach rassistischen Motivationen gucken. Dass es nicht ausreichend ist, weiß ich auch. Seit dem Selbstenttarnen des NSU ist in Deutschland ja in Polizeiakademien Kurse angeboten worden, rassistisch motivierte Kriminalität besser erkennen zu können. Allerdings sind diese freiwillig. Und Evaluationen haben ergeben, dass nicht mal 8% von Polizeischülern dorthin gehen. Und das sind Diskussionen, die wir führen müssen, wenn es dann heißt, wie das gesellschaftlich verändert werden muss.
Okay, dann nehme ich mal mit, dass hier jetzt schon die erste Kontroverse entstanden ist. Das Problem behandeln durch Gesetzesänderungen oder aber, das fasse ich jetzt mal zusammen, angehen durch Handlungsanweisungen im Bereich der Ermittlungsbehörden und der Strafverfolgungsbehörden. Joanna, Kann man sagen, dass alleine, nach Ihrer Erfahrung, dass alleine durch das Ändern von Gesetzen Hate Crimes auch mit europäischen Erfahrungen effektiv bekämpft werden können?
Thank you very much. And thank you very much for inviting Odia to come and speak to you today and to hear and learn a lot over the last 2 days. As we can hear, there's already a huge knowledge about Germany and in the room about what the issues are and about the debates. And so really what I'm here to do is to try and give some kind of more European perspective or even more OSCE, international perspective, over the 57 countries that we work in. It's actually quite difficult for me to say that, yes, if you have hate crime laws, you will be able to tackle and end hate crime. That's difficult to say that. But I can say that certainly hate crime laws give a framework to do two things. One of them is to recognize the specific harm that hate crimes cause, and the other is to make it visible. I think we've heard that German law, you could argue, can recognize hate motive, but doesn't make it sufficiently visible. If you don't have the specific bias motivations that are experienced in Germany today made visible in the law, then that means that the framework for monitoring, for investigating, for prosecuting, and for sentencing is not there, at least in the law. We're certainly hearing about there are things that can be done in terms of implementation, and I personally think that in many cases, implementation advocacy is as important as legal advocacy, meaning you can get the laws on the books, but they will just stay on the books unless we advocate for their implementation. So we have heard that hate crimes are different. There's plenty of research that shows that a victim of a hate crime, say a racist assault, the impact on that victim in terms of psychologically, emotionally, is more serious a year later compared to, say, the average victim of what we would call a parallel crime, an assault without the racist motivation. So there is evidence to suggest that hate crimes do actually harm more. That's the individual cost of an actual hate crime. Robert has mentioned also the impact on communities. If, for example, a black man in the north of England is assaulted very seriously, that means that black communities in the south of England and other parts of the country are going to feel fear because they know that this man was targeted because of what he represents, not because of who he is as a person. Following the attacks in France recently, both Jewish and Muslim communities throughout Europe, not just in France, are feeling insecure. They're feeling that their houses, their person, and where they worship will be targeted. And in the OSCE concept, we have seen how hate crimes can really cross borders. They can also escalate. For example, when you think about the evidence affecting disabled people, people with disabilities, a lot of the violence they experience can start off as small, offenses that are not considered serious and can escalate into much more serious attacks. And so we have the evidence to show that they harm more, and so this gives a basis for arguing that they should be recognized as such in the law. One thing that I can say that you can see is a direct impact of effective hate crime legal frameworks is in the data that we get across the OSCE region. So, for example, let's take a country like the United Kingdom that has quite an established framework of hate crime laws. This framework has allowed them to take a very victim-focused approach to monitoring hate crimes. And their definition of a hate crime is where the victim or any other person perceives a criminal offense to be motivated by racism, xenophobia, homophobia, etc. So what does that mean in terms of the figures? What it means is that they have the highest number of recorded figures in the OSCE region by a margin of about 10,000. So last year they registered 47,000 hate crimes. Does that mean that there are more hate crimes in the United Kingdom than any other country in the OSCE region? Probably not. What it means is that they have a legal framework to allow them to monitor them, but they also have the implementation framework, which I think is very important to talk about in Germany, which allows for monitoring the picture, the unreported crime, the crime that doesn't get to the police, as well as the crimes that the police are told they need to register in order to make them visible. We've seen that other countries, for example, Poland and Spain in the last year have seen a six times rise in Poland and 2 times rise in recorded crimes. And both governments would say it is not because of an actual increase in hate crimes, it's because of their implementation measures they're taking to implement their current hate crime laws. So I think that these sorts of debates, the debates that happen around the discussion about whether there should be hate crime laws, their implementation, are really important to raise awareness of this issue and to make it visible, not just for us in the room, but for wider society.
Die Sichtbarkeit von Hate Crimes ist gerade ein Thema gewesen bei Joanna Perry. Wir haben jemanden jetzt hier auf dem Podium, der uns darüber berichten kann, wie Hate-Crime-Gesetzgebung tatsächlich effektiv funktioniert und was sie vielleicht auch bewirkt. Zumindest ist das mal die Hoffnung auf, bei der nächsten Antwort. Seth Mahnen, vielleicht können Sie noch mal beschreiben, was denn der Ausgangspunkt war für die nationale, landesweite Hate-Crime-Gesetzgebung in den USA. Es gab bis 2009 ein ganzes Bündel von Gesetzen auf Bundesstaatenebene und dann kam eben eine nationale Gesetzgebung. Was ist damals passiert? Was war der Ausgangspunkt? Warum hielt man das für nötig? Und wie funktioniert das genau? Wie sieht das in der Praxis aus?
Thank you. Thank you for having me here. So the interesting thing, and I feel like I sort of need to step back for a moment, one of the things that I'm learning and hearing about since I've been here, I've long known that the United States government and the way that laws are passed and so forth is different. And the more conversations that I have with folks, particularly about hate crime laws, I'm learning both the more differences but also similarities as well. And so the kinds of conversations around the impact on the community, the role of law enforcement and so forth, there's so many similarities. But the ways in which the laws have evolved are I think, quite different. The federal government has actually been investigating hate crimes in a variety of ways since at least World War I. But the kinds of laws and the kinds of comprehensive laws that we're really talking about for the federal government really didn't come about until 2009, after about 13 years of advocacy by my colleague leading a coalition of civil rights organizations, law enforcement organizations, to pass a federal hate crime law that includes categories like race, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, and so forth. And it's named for Matthew Shepard and James Byrd Jr. It's the Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crime Prevention Act of 2009. And so those were two individuals. Many of you may be very familiar with their stories. Matthew Shepard was a young gay man in Wyoming who was targeted. He was at a bar, lured from the bar by two men, brought out into a distant area, beaten severely, tied to a fence, and left there to die. James Byrd Jr. was a man in Texas, an African-American man in Texas, who some very bad people took and beat and dragged by chains behind their truck and left in parts along the roadway. And so the law is named for them, but actually it preceded them, the efforts to pass a law like this preceded them by many years. One of the sticking points for, and the reasons that it took so long in its evolution, was largely a political issue around including sexual orientation and gender identity in the law. That was particularly for the prior administration, the Bush administration, was reluctant, to say the least, to have a law that would protect folks on the basis of those identities because they're gay or because they're transgender. And so it wasn't until President Obama was elected in 2009 that we were able to get that law passed. At the state level, the law has been evolving for some time now. And there are presently 45 states and the District of Columbia that have some form of a hate crime law. And that's, you know, one of the other differences, the state and federal law and the way that works in the U.S. is obviously a bit different. And so, you know, it's funny, in to the initial question about what a hate crime law is, when I'm asked that question, I generally say whatever the state law says it is. In certain states, some states have comprehensive laws that look very much like the federal law that include sexual orientation, gender identity, race, disability, and so forth. Other laws only include perhaps race, perhaps national origin, but don't include the other categories. And then even what it takes to prove those, right? Some have, and in the U.S., it's actually something of a misnomer to call it a hate crime because the laws don't really require a showing of hate, right? You don't have to prove that somebody hates black people or hates gay people. You don't have to provide that evidence. Most of the laws, although not exclusively, require that you show that a victim was targeted, that they were selected. You know, I picked you to beat up because of your race or because of your sexual orientation or your gender identity. And that's a bit different, and it's a bit different sort of evidentiary-wise that you don't have to establish, you know, a long history of, you know, participation in a right-wing extremist organization. You know, and frankly, it even means that if I am gay and I target someone who's gay because I think that that person is going to be weaker, because I think that they're going to not be inclined to go to law enforcement because they don't want to come out, and I pick that person to rob, that is under most state laws, not all of them, but most state laws would be a hate crime because I selected my victim because of his sexual orientation. I don't hate him, I'm gay myself, something like that, but I picked him because of his sexual orientation, which would, under most states, would be a hate crime. And so the interplay, so each of the states have their own laws, except for five of them, and then there's the federal law sort of as a backstop. And so, and this was an issue certainly in the 60s, but continues to be an issue today when a state is either unable or unwilling to prosecute a case as a hate crime. The federal government can come in and help, and I use that term in both the sort of more literal way as well as a more figurative way. You know, in certain states, you know, back in the 60s when you had law enforcement, you know, for the, was Selma here, the movie? Okay. So there's a movie, Selma, about the civil rights movement, about Martin Luther King. Yeah. And in that movie, you see very clearly how the ways in which local law enforcement participated in the racist violence against the community. And so, well, thank goodness, for the most part, law enforcement do not engage in that same, or at least not as overtly, in that same type of behavior. Certainly there are communities where the, particularly the racial dynamics, but also around other issues, around sexual orientation, gender identity, where law enforcement is reluctant to pursue hate crime charges in both the law enforcement and the prosecutors. And because of the Matthew Shepard and James Byrd Hate Crime Prevention Act, the federal government can come in and either help if they need actual resources, money, and support, legal support, but also if they're unwilling to pursue those charges, the federal government can essentially take over and do that. And just, you know, by way of example, one of the things that ADL does is train law enforcement, and I do a good portion of that, and specifically about hate crimes. And have had the experience of talking to law enforcement officers who will often use scenarios and hypotheticals and talk about, you know, if such and such happens, you know, is it a hate crime, and sort of discuss with them. And I've had the experience of working with a group of rather senior level law enforcement officers who, when you give the scenario that a cisgender, a man who's born and assigned at male at birth, picks up a transgender woman who was assigned male at birth but has transitioned in one way or another, you know, meets her online, takes her home, and later learns that she's transgender and beats her to death. And I mean, this is not, you know, some made-up thing. These things actually have happened. They're based on real-life scenarios. You know, the answer is supposed to be, yes, of course, it's a hate crime. He would not have beaten her to death but for the fact that she is transgender. and had the fascinating and unfortunate experience of having this conversation and having a senior level law enforcement officer say, I would have done the same thing. And so, you know, sort of taking that moment to educate and so forth and help them work through that. But that's the reality of law enforcement, and certainly not exclusive. And I by no means want to suggest that that is the general sentiment of law enforcement in the U.S., but it certainly exists out there. And so it allows, in those circumstances, for the federal government to come in and to address those kinds of things.
Thanks. Herr Kuschel, wir haben jetzt schon gehört, dass es da auch eine, ja, eine Auslegungssache ist letztlich, oder es ist quasi unterschiedlich wahrgenommen wird, was mit mehr Hate-Crime-Gesetzgebung erreicht werden soll. Sie hatten eingangs auch gesagt, dass Sie die Hoffnung haben, dass sich dadurch dann bei den Strafverfolgungsbehörden etwas ändert. Jetzt hat gerade Joanna Perry ausgeführt, dass sie das so wissenschaftlich nicht bestätigen kann, dass sich das so genau nicht sagen lässt. Göpina hat hier den Opferschutz angesprochen und angeregt, man könnte das auch durch eine eigene Opferschutzregelung machen. Welche Bedeutung hätte denn jetzt speziell für den Opferschutz, dass wenn man wirklich Hate-Crime-Gesetzgebung hätte? Und glauben Sie, dass die Strafverfolgungsbehörden vielleicht eben auch durch Handlungsanweisungen, wie sie im Raum stehen, da zu einer anderen Praxis gebracht werden können?
Naja, vielleicht nochmal ein Punkt dazu. Wir streiten ja in dem Punkt eher dafür, dass in dem Strafmaß, was ja vorgegeben wird oder was möglich ist bei einer Körperverletzung beispielsweise, dass dort quasi durch eine Hate Crime Legislation tatsächlich das, also das, es geht nicht um eine Strafverschärfung in dem Sinne, sondern um eine Präzisierung, dass die Richter und Richterinnen und die Staatsanwälte tatsächlich diese Sachen mit auf dem Tisch haben und das im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigen können. So. Aber ich finde, und nochmal ein anderer Punkt aus unserer jetzigen Erfahrung, wo wir ja so ein Gesetz nicht haben, ist es tatsächlich so, und das hat der Frau Pinar auch schon gesagt, eigentlich ist es so, dass nur wenn eine Nebenklagevertretung mit vor Ort ist, und das ist auch nicht bei allen Deliktsarten der Fall, das ist nicht möglich, nur dann ist es für die Betroffenen möglich, also die Tatmotivation, die sie wahrgenommen haben, auch vor Gericht zu darzulegen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, da gebe ich Frau Pinar auch völlig recht, das ist aus Sicht der Opferperspektive, der betroffenen Perspektive, auch nochmal der wichtigere Ansatzpunkt. Zu sagen nämlich, wir müssen, wenn es zu dem Gerichtsprozess kommt, muss die Perspektive der Betroffenen angemessen berücksichtigt werden. Und das kann vor allen Dingen, kann eventuell durch eine Opferschutzregelung passieren, aber es passiert zurzeit vor allen Dingen dadurch, dass wir Nebenklageanwälte und Anwältinnen mit vor Ort haben, um diese Perspektive angemessen berücksichtigen zu können. Das ist tatsächlich sehr wichtig an dem Punkt.
Ich möchte die Frage nach den Köpfen der Ermittlungsbeamten nochmal aufwerfen, Frau Pinner. Wir haben ja nun den NSU-Prozess. Da ist ja Ähnliches passiert. 9 der 10 Morde wurden an Migranten verübt. Bei 9 der 10 Morde wurde der fremdenfeindliche Hintergrund zumindest nicht als zentraler Ermittlungsansatz verfolgt. Hätte denn da Hate-Crime-Gesetzgebung etwas geändert?
Ich möchte ganz kurz den Plan durcheinander bringen, weil ich halbwegs eine Verständnisfrage oder vielleicht auch einen Lichtblick habe in Richtung Herrn Mahnin. Heißt das in der US-amerikanischen Gesetzgebung, dass es sowas gibt wie Körperverletzung, also was wir kennen, fahrlässige Körperverletzungen oder so, dass es ein spezielles Gesetz gibt, was es heißt, wer als Fremdenfeindlicher eine Körperverletzung begeht, wird bestraft zu? Oder ist das tatsächlich auch wie bei unseren Überlegungen eine Strafmaßüberlegung? Das ist für die Diskussion wichtig, finde ich, weil das führt ja, das ist ja was ganz anderes systematisch in der Diskussion, dass wir das vielleicht kurz vorab klären, wenn ich das darf.
Aber na klar.
If I understand your question correctly, and I'm not entirely sure I do, so I might ask for some help with this. The way that the hate crime laws work in the United States is it's not because you're a racist, right? I mean, there are many racists all over who commit all kinds of crimes, and there's no heightened penalty if I rob your house if it has nothing to do with the fact that if I'm white and you're African American and I rob your house. If it was a crime of opportunity, I happen to see you leaving your home and you left the door open and I go in and take your things, right? Even though I'm a racist, even though I have been a Klan member for my entire life, I'm part of the neo-Nazi party, whatever it is, it's not a hate crime. I picked the house because you left the door open. However, if I target your house because you're African American and you moved into my neighborhood and I don't like black people and I want black people out and I want to terrorize you, then that would likely be a hate crime, prosecuted as a hate crime. The ways in which penalties work is different from law to law. It's generally a penalty enhancement, whether it's a specific period of time, an additional 5 years, if there's more discretion for the court to increase the penalty by a percentage, but it's really about trying to make the punishment fit the crime. Right, and I think we all agree that there, because of the particular impact of a hate crime, that it's a different kind of crime, and then the penalty should fit the crime. And can I just want to clarify one thing that when you asked the question earlier that the laws don't change things with law enforcement. I just want to make the point that my presence in front of law enforcement to be able to have these conversations is as a result of hate crime laws, right? That those kinds of resources to bring folks in to educate law enforcement and their desire to have somebody come in, which is a different part of the conversation, is based largely on the fact that these hate crime laws exist and that it's, people are people, police are people, right? So there's still going to be racism and sexism and homophobia and all of those other things. But the fact that they're even open to the idea and that I am able to be there in front of people is because of hate crime laws.
Ich habe es verstanden, hatte doch keinen Lichtblick, kann ich gleich sagen. Weil, also wir sind ja Juristen. Wie Juristen nehmen Gesetze und subsumieren sie. Das heißt, wir packen oben was und muss unten dann aus dem Trichter was kommen. Und das muss dann irgendwie dem Gesetz irgendwie entsprechen. Und wenn es sowas gegeben hätte, wie zu sagen, es gibt unterschiedliche Körperverletzungsparagraphen. Eine ist einfache Körperverletzung und dann die verschärftere, wenn bestimmte Gründe sozusagen als Tatbestandsmerkmale sozusagen da aufgenommen werden, dann wäre das eine ganz andere Diskussion. Aber das ist auch nicht die Diskussion, die wir dann führen mit der Hate-Crime-Gesetzgebung, und das würde ja auch viel zu weit führen. Das würde ja mit jeder Regierung und mit jedem politischen Couleur hätten wir ja ganz andere Körperverletzungsdelikte. Und die erste, das schwöre ich Ihnen, die jetzt kommen würde, wäre mit islamistischem Hintergrund und gar nicht erst rassistisch. Aber das ist eine ganz, ganz andere Diskussion.
Also wollen Sie das Strafgesetzbuch doch umschreiben?
Nein, ich möchte das Strafgesetzbuch nicht unter... Ich möchte jetzt auf Ihre Frage deswegen zurückkommen. Also sind wir wieder bei den Köpfen. Und die Köpfe, die haben damals auch existiert, die haben auch existiert mit dem Paragraphen 46 StGB, was ich vorhin gesagt habe. Und ich vertrete die Hamburger Opferfamilie. In Hamburg hat das Landeskriminalamt jeden Stein umgedreht. Die haben sogar Wahrsager befragt, wer hinter den Taten stehen könnte. Wirklich alles. Die haben alles getan, nur nicht nach rechts geschaut. Und wenn ich nur sage, dann ist das ja fast sarkastisch, weil ich meine, wer kann denn auf die Idee kommen, dass wenn 9 Menschen tot sind, die alle nur das verbindet, dass sie Ausländer sind, dann kann man ja auch wirklich nicht erwarten, dass Strafverfolgungsbehörden auf die Idee kommen könnten, dass möglicherweise rassistische Motivation dahinter stecken könnte. Nach 10 Jahren. Und schon gar nicht, wenn mehrere Zeugen sagen, das waren deutsche Täter, das habe ich doch gesehen. Man hätte wirklich nicht erwarten können. Und insofern, natürlich bin ich auch dafür, dass wir Gesetze kriegen, die diese Köpfe ändern. Aber das tun wir nicht, und davon bin ich überzeugt, indem wir die Systematik des Strafgesetzbuches ändern. Weil es ist schon gut so, dass es allgemein verfasst ist, dass nicht jedes politische Couleur da irgendwas anders reintun kann. Am Ende sind wir, und entschuldigen, wenn irgendjemand sich angesprochen wird, bei den Veganern, die dann geschützt werden müssen. Weil wir haben es allgemein, wir haben im Gesetz die Gesinnung, die aus der Tat spricht. Und da können wir auch was reintun. Was wir ändern müssen, ist tatsächlich die Ermittlungsarbeit. Wir müssen denen in die Hand geben, dass sie bestimmte Hintergründe erkennen und erkennen müssen. Und da sind wir wieder beim RIS-BV, also bei den Handlungsanleitungen für Richter, für Staatsanwälte und Polizisten. Und bei den Fortbildungsmaßnahmen, und da sind wir aber auch bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen, Druck auszuüben, was eigentlich Hate Crime eigentlich ist und wer dann darunter unter diese Verallgemeinerung dann eben fällt.
Ganz kurz eine Sache, ich glaube, und das ist ja das Problem an dem aktuellen Entwurf, so wie er vorliegt, dass er halt so schwammig ist, weil da steht gerade drin Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, und dann gibt es so einen Auffangparagrafen, und zwar sonstige menschenverachtende Motive. Und da passt dann tatsächlich alles rein. Da passt der Polizist rein, da passt am Ende vielleicht auch der Veganer oder die Veganerin rein. Und das ist ja das viel Schlimmere, als wenn man tatsächlich einen geschlossenen Merkmalskatalog hat, der sich ja auch wissenschaftlich belegen lässt, dass halt nicht alle da reingehören, sondern dass es bestimmte Minderheiten gibt, die in Deutschland oder vielleicht auch international tatsächlich besonderen Risiken ausgesetzt sind, Opfer eines Hate Crimes zu werden. Und wenn man das anerkennt, das hat ja Johanna schon gesagt, dass es da Studien zu gibt, dann muss man die auch reinmachen. Und ich glaube nicht, dass dieser Merkmalskatalog denn jedes Mal mit Änderung der Bundesregierung wieder neu aufgemacht wird, weil schon jetzt ist es so, bis wir überhaupt jetzt dazu gekommen sind, gab es 7 Anläufe von vor allen Dingen ostdeutschen Bundesländern. Und jetzt sind wir gerade dabei, dass es zwar eine Vorlage gibt, die wieder, glaube ich, in den Ausschuss zurückgegeben wurde, also auf Eis liegt, aber die ist tatsächlich sehr, sehr dünn.
Ich möchte es weitergeben an Joanna Perry. Joanna, gesetzt den Fall, Sie säßen jetzt im Bundesjustizministerium und müssten einen Gesetzentwurf schreiben, der ungefähr das, was wir jetzt gerade gehört haben und die Erfahrungswerte aus den USA auch noch zusammenbringt. Zum einen, wie würde der aussehen? Und dann schiebe ich noch eine Frage hinterher. Wir haben über den Punkt in den Köpfen gesprochen. Was glauben Sie nach Ihren Erfahrungswerten in Europa, wie muss man Strafverfolgungsbehörden vielleicht auch schulen, damit der Punkt in den Köpfen dann doch ein anderer ist?
Wow, well, you'll be happy to know that I have no plans to join the German Ministry of Justice. I'm sure they wouldn't have me. But thank you for this great question, because I've noticed that many of you have taken our guide to hate crime laws, which we left outside in the lobby, and we have on our website. And the discussions that you're having have been had in many countries throughout the European Union and the OSCE. And there isn't one answer to each of these questions. What you have is a series of policy questions that you should consider, ideally, not just the Ministry of Justice, but the Ministry of Justice in partnership with affected communities, with prosecutors, with defense, with the judiciary, with all of the stakeholders whose job it is to make these laws work and whose job it is to raise awareness about the impact of hate crime. And the policy issues that we set out, almost as a step-by-step guide, if you like, are things that we're talking about today. Which bias motivations? Well, if the evidence is showing that vegans are a particularly targeted group in Germany, then maybe, seriously, you might need to have vegans as a protected category. But Germany belongs to 2 quite small clubs. One is the club that doesn't have any hate crime laws, which is a very small club, especially in Europe. I think there are only 2 other countries that do not have hate crime laws. But the other one is that Germany actually has quite a good data collection system, quite a good police recording system. And your data is telling you that the most targeted grounds are racism, xenophobia, homophobia, disability. And then there's another other category that really people should be looking at and seeing what is in that category. I've been to the BKA. It's one of the most sophisticated data collection systems I've ever seen in my life. You can look at 14 different categories in 16 different ways. So you have all the information you need that gives you the evidence basis for hate crime laws. So these questions of, no, you don't want it so open that it's actually unworkable, but you don't want it so closed, and then it doesn't actually reflect what's actually happening, which you actually know because you have decent data. And not only do you have pretty good official data, you have very good NGO data from Robert's organization, from the networks that he set up. So the information is there that you need. So the other policy questions would be, like, for example, should you have a substantive offense? Should you create a racially aggravated assault? Or should you take a broader perspective and maybe create a general sentencing enhancement that can apply to every single part of your criminal code? You might find, looking at the data, that actually there are a lot of physical, racist physical assaults, and you want to mark those specific crimes particularly. And then you may find also that there's some evidence of criminal damage or property damage against places of worship in Germany, and so you may want to make that a specific offense. Then there are other types of offenses that you may not need to recognize specifically. So these sorts of questions, should it be hate, should it be bias, should it be because of, are questions that you should be considering at the national level. Our role is certainly not to tell you what the answers are, is to facilitate those considerations. And we are actually here. If we were invited by the Ministry of Justice, we'd be very happy to come and help you think through those questions. This is very connected to your other point about minds. Can you get into the mind of the offender? Why did the offender do this? How do you prove motive? And actually, one of the quite unique things about hate crime and also hate crime laws, implementing them, is training around proving bias motivation. It's one of the things that prosecutors struggle with the most. It is something we deal with in our training, but I think there are two things I want to point out about that. One is, yes, it can be technically difficult. If there's no evidence of bias motivation, what we might call bias indicators, no smoking gun that says, I am a racist, that is why I did it. You have to look at evidence around there. So, you know, you're the expert. Certainly there's more expertise in this room about that. It can be difficult. But the second issue is something that came up in the inquiry following the NSU killings, and it's really about, unfortunately, the barrier of, at worst, racism within the police and within the prosecution service. These prejudice attitudes, at best, racism at worst, are one of the most serious barriers to recognizing bias motivation. There's a concept, really, that applies throughout the OSCE region, which is that minority communities are most likely to be targets of hate crime. They experience under-policing as victim communities and over-policing as suspect communities, and as defendants and as prisoners. So this can sometimes be called institutional racism. This was a concept that was certainly used in the UK following the murder and then the inquiry into the Stephen Lawrence murder. And in some ways, it was not a helpful concept, but actually what it talks about is the actions the small actions that collectively add up to victims from minority communities not getting an equal service, not feeling protected by the law, and not getting justice. And I think that all of the pieces of the puzzle are here for you to move forward on. One might argue that, yes, hate crime legal frameworks are useful, but there's also this implementation point, which is around very openly, you know, admitting that there are some real barriers to effectively investigating and prosecuting. Of course, by the way, we also do police and prosecutor training. So, again, on invitation, we're very happy to help with that.
Da habe ich jetzt aber doch noch mal eine Nachfrage. Noch eine kurze Nachfrage. Es ist ja die, steht ja im Raum, braucht man, um die Bereitschaft in den Köpfen zu ändern, Gesetze oder reichen Handlungsanweisungen? Wenn Sie sagen, Sie haben Erfahrungen mit Training, ich habe Erfahrungen mit Staatsanwälten und Richtern in Deutschland und sie sind nicht unbedingt die kritikfähigste Berufsgruppe, die besonders leicht lernt. Deswegen die Frage, wie kann man da trainieren?
Well, I don't know if the laughter means that people agree with you. Or I think you know, police and prosecutors are human beings like all of us. No one likes to be told that they hold prejudiced beliefs, that they're racist. I don't think anyone in this room would like to think somehow that they may at one point have acted in a way that was not fair. I think that there are a number of things that can be done. One thing is to really do much better at making the issue visible and actually engaging with victim communities and NGOs who work directly with victims. I don't know whether that is part of the structure in Germany, but it seems that there, in my personal opinion, there could be more done to make visible victims' experiences in this area. And there's something very powerful about people whose job it is to protect communities, to hear directly from communities about their experiences. Also, there are some people where there are some occasions where if there's evidence that a police officer or prosecutor is racist and they are acting on these beliefs, they are acting in a discriminatory manner, there have to be things in place to address it professionally. And I don't know what the frameworks are in Germany, but I hope that there are those kinds of frameworks. And certainly, the final piece is giving professionals the tools, because often the police will say, okay, I know it's a problem, but I don't know what to do. I don't know what the evidence is that is going to convince the prosecutor that yes, we will take this forward. Similarly, prosecutors will say, I don't know how to convince the court that actually this is not just this, it is this with an extra factor. And so it's providing the space to have these discussions. I'm sure the ADL has some very good practical examples of doing that, but I think it's a number of different things, which actually, you know, everyone shares. I mean, the police and prosecutors are made up of society. And so, and this is an issue that we've heard the last day and a half affects the whole society and outside Germany as well as inside Germany. So we all have something to do to address these kinds of biases.
Danke. Seth Mahnen, wir haben vor der Veranstaltung darüber gesprochen, welche Erfahrungen amerikanische Staatsanwälte, Richter, auch Ermittlungsbeamte gemacht haben mit der Einführung der Hate Crimes. Sie haben jetzt auch hier auf der Bühne wieder wahrgenommen, es gibt bei der deutschen Justiz eine gewisse Skepsis, um es mal so auszudrücken, gegenüber einer solchen Gesetzgebung. Gibt es diese Skepsis in den USA jetzt auch noch?
It's interesting because the kind of skepticism that we have seen more of in the United States is not necessarily from law enforcement or from the attorneys or the judges. And interestingly, this coalition that sort of ADL led the charge over these years to get the Matthew Shepard James Byrd Hate Crime Prevention Act was a rather unique coalition in that it had not only civil rights organizations, but also law enforcement, chiefs of police, legal associations, and so forth were behind it. The areas that there was resistance or disagreement sort of came in, I would say, two areas or two buckets of people. One on the sort of more conservative, and I'm not sure that word is necessarily going to mean the same thing here than in the States, but the folks who didn't want to include things like sexual orientation and gender identity in particular, folks who framed these laws, much like anti-discrimination laws, as special rights, right? That it was special for the people. And the one really interesting thing that I'm hearing as we talk about this, when we talk about xenophobia and racism and so forth, those aren't words that we use when we talk about hate crimes, right? We talk about sort of the categories of the people, of the victims. It's about race. And race applies to, we all have a race, right? And so if I target you because you're white, that's still a hate crime. I don't have to be racist. So there are those folks who, you know, categorize it that way. And then sort of on the other end of things, folks who are very critical of the criminal justice system in general, some of the over-policing, underserving kinds of issues where, you know, if you're paying attention, if the police are paying attention to a specific group, a specific neighborhood, you know, if you watch people closely enough, somebody's going to do something. And if you're there to watch them, you're going to arrest them. And, you know, and then you're ignoring different people in a different part of the community doing exactly the same thing, right? And so the folks who tend to be advocates, sort of more racial justice advocates who are very critical of the criminal justice system in general are often critical of the imposition of more time, right, of a heightened penalty for those kinds of reasons, not so much because they don't think that people are being targeted because of their race and so forth, but just the larger criticism of the criminal justice system, the what they would describe as the prison industrial complex, that the government essentially makes money off of imprisoning people in some way. But I want to just briefly go back to some of the things that you were talking about in the bias, and I think I sort of mentioned this before, that, you know, police, attorneys, judges are all people, right? I think everybody, I think we can have consensus on that no matter who we're talking to, and that, you know, we all have what we've been calling, you know, implicit bias, right? That it's not an intentional thing that I go in and say I am going to be biased in this way, but it's just by virtue of growing up in a society, we are fed all kinds of information and receive all kinds of messages that we sort of accept. And it takes actually a lot of work to think critically about those things. And some of us have had, frankly, the luxury and the privilege to be able to do that, whether through education or experiences. But certainly not everybody has had those opportunities or inclinations to do that. And certainly, you know, in recent events, you know, over the last year, in the, you know, in the grand jury decisions in Ferguson, in Missouri, and then in New York, in the Garner grand jury decision not to prosecute, right? There's been lots and lots of conversations about implicit bias, and I've actually worked with in an area in New York with the law enforcement agency where the federal government came in because of a botched hate crimes prosecution. And first we spent a lot of time doing hate crimes training and realized that what we're really talking about is implicit bias. You can give people all of the information about hate crime laws and about, you know, how they work and what the law says and what to look for evidence and, you know, if people use these words or those words or whatever the case may be. And also distinguishing that you can use, you know, if you often use the example of the parking space, right? And so there's somebody who's parked and pulling out and two cars pull up and want to take that space. And, you know, one person sort of sneaks in, and probably have had this experience for those who drive, you know, sneaks in and the other person is really angry that that person took their spot, right? And so when that person jumps out of the car and starts yelling racial epithets at somebody and then throws something at their car or throws something at them or hits them, you know, that's actually not likely a hate crime because it's about the parking spot, right? And so helping law enforcement understand those differences as well. However, if you don't address the implicit bias, right, and the repercussions from that, kind of all of the work that you do around hate crimes, well, not for nothing, you really, in terms of changing the minds, particularly of the law enforcement officers, it leaves a gap. And I think it's an important gap that is filled because it makes the laws that much more effective. And it also, one of the benefits of the laws, in addition to communicating the values of a community, whether it's a state or the federal government, one of the things that it also creates is the opportunity for law enforcement to reach out to the communities that are most often targeted and to develop relationships so that folks in those communities feel more comfortable coming to law enforcement. And if you haven't addressed the sort of implicit bias that goes along, it makes those relationships harder to develop. And so I think all of these pieces kind of work together to ultimately, you know, and to be very clear, I don't think that hate crime law is going to change the hearts and minds of the Klan members in the South or the neo-Nazis or any, like, they're just, it's not, right? But it's going to change the hearts and minds of law enforcement officers, lawyers, judges, and even the communities that are targeted and their feelings about their relationship with the state, with the government and law enforcement.
Gülpina, das war ja jetzt eigentlich kein Statement für eine Handlungsanweisung, sondern Nein. Das war ja eher ein Plädoyer dafür, erst das Gesetz und dann kommt der Kopf.
Ich sitze hier und werde auch immer unruhiger, weil ich das einfach so auch nicht stehen lassen kann, dass wir keine Hate-Crime-Gesetzgebung haben. Wir haben im Strafgesetzbuch zwei unterschiedliche Bereiche, die ich darunter fassen würde. Einmal die speziellen Gesetze, die gegen solche Straftaten, die explizit mit rassistischem Hintergrund begangen werden, wie Verbreiten von Propagandamitteln, Paragraph 80 im Strafgesetzbuch, oder Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Volksverhetzungen. Da ist unser Strafgesetzbuch wirklich einmalig. Dann haben wir Gesetze, die auch mit solcher Motivation begangen werden können, nämlich zum Beispiel Mord. Und beim Mord, da muss man gar nicht in die Strafzumessung gehen, weil da gibt's sowieso lebenslänglich. Aber eine der Gründe, weshalb man wegen Mordes verurteilt werden kann, sind niedrige Beweggründe. Und auch unter niedrigen Beweggründen fallen natürlich auch solche Beweggründe. Und es ist... Vielleicht haben wir einfach auch eine unterschiedliche Tradition, Rechtstradition, wie wir mit bestimmten Rechtsbegriffen umgehen. Das macht sich beim Mord, kann ich das auch ganz, relativ leicht erläutern. In den 70er, 80er Jahren war zum Beispiel, wenn türkische Familien Mädchen umgebracht haben, die ohne väterlichen Erlaubnis mit einem Jungen ausgegangen ist und dann von Brüdern getötet worden sind, wurden die Brüder nicht wegen Mordes verurteilt, weil die niedrigen Beweggründe nicht gesehen worden sind. Das hat sich im Rahmen der feministischen Bewegung in Deutschland und im Rahmen einer zivilgesellschaftlichen Diskussion auch entwickelt. Und inzwischen werden solche Täter wegen Mordes verurteilt, weil es natürlich ein niedriger Beweggrund ist. Egal, was für eine Herkunft eben dieser junge Mann hatte. Und ich traue da unserer Rechtstradition, dass wir natürlich mit zivilgesellschaftlichen Diskussionen solche Begriffe, die wir ja auch in unserer Gesetzgebung haben, auch füllen werden und auch füllen. Nicht umsonst sitzen wir jetzt hier und auch im NSU-Prozess und in anderen Prozessen, wo dann jetzt tatsächlich solche Diskussionen auch reinkommen, zu sagen, was sind eigentlich Körperverletzungen mit einem rassistischen Hintergrund und ist das dann strafschärfend zu berücksichtigen und so weiter. Da haben wir eine Tradition. Unsere Gesetze werden ausgelegt durch die Gerichte und dann haben wir Kommentatoren, die da das niederschreiben. Ich vertraue daran, dass diese allgemein gefassten Begriffe unserer Gesetzgebung das eben füllen werden. Deswegen lasse ich es nicht stehen, dass wir es nicht haben.
Robert Kusche wirkt da skeptisch. Bevor wir in die Fragerunde gehen, eigentlich ist ja alles da, wenn wir Frau Pina hören.
Naja, ich bin halt aus der Erfahrung meiner Arbeit da sehr, sehr pessimistisch, weil wir halt die Erfahrung machen, und das belegen auch Studien, dass genau das halt nicht stattfindet. Also die niedrigen Beweggründe sind ja eh nur bei Mordstraftaten relevant und jetzt nicht bei der Körperverletzung und auch nicht bei der gefährlichen Körperverletzung. Und wenn man bei niedrigen Beweggründen ist, müsste man ja auch nochmal darüber nachdenken, woher kommt das eigentlich geschichtlich? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, dass, also sozusagen das Problem, was ich sehe oder was wir in unserer Arbeit sehen, ist, dass es tatsächlich nicht angewandt wird. Warum auch immer. Also Richter, Richterinnen, Staatsanwälte scheuen sich davor, die Tatmotivation beim Namen zu nennen. Das ist eine Erfahrung, die wir ja auch schon seit Jahrzehnten machen, wenn wir in einen ganz anderen Bereich gehen, nämlich in Kommunen, wo Bürgermeister tatsächlich auch Rassismus in der Regel das Wort nicht in den Mund nehmen können, weil sie dann Angst haben, wenn sie dieses Wort sagen, dass dann ihre ganze Gemeinde plötzlich als rassistisch stigmatisiert wird. Das heißt, es findet nicht statt, und das ist ein Problem für die Betroffenen, weil dann oftmals für die Betroffenen da tatsächlich eine Reviktimisierung wieder stattfindet, weil sie das Gefühl haben, das Motiv wird nicht anerkannt und vielleicht bin ich am Ende vielleicht doch schuld gewesen oder mitschuld an der Tat. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir da setzen. Und ich glaube, wir sind in einzelnen Sachen gar nicht so weit auseinander. Ich glaube bloß, dass es am Ende besser ist, das beim Namen zu nennen und auch aufzuzählen, was man darunter versteht, als wenn man es nicht macht.
Danke. So, jetzt möchte ich das Podium erweitern sozusagen um Sie alle und Ihnen die Möglichkeit geben, hier Fragen zu stellen. Ich schaue mal ganz kurz, ob denn schon Mikrofone verfügbar sind, die man weitergeben kann. Okay, wir teilen uns die jetzt. Ich würde Sie nur bitten, bevor Sie Fragen stellen, sich zum einen kurz vorzustellen und vor allem auch gleich vor der Frage deutlich zu machen, wen Sie ansprechen, denn wir haben hier ja auch die Übersetzungsproblematik und dann können die Angesprochenen sich schon mal drauf einstellen. Also, gibt es denn Fragen aus der Runde? Hier vorne ist der Herr.
Danke. Ich heiße Alain David, ich komme aus Frankreich. Ich stelle die LICRA vor, die Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Ich werde eine Frage stellen für alle, aber auf Deutsch, wenn ich das machen darf. Also auf meinem zögernden Deutsch. Ich gehe von dem Punkt her, dass eine Bemerkung von Machiavell. Ich lese in Machiavell, dass Hass jenseits jeder Politik ist. Hass verbietet jede Politik. Weshalb? Weil Hass stärker als Angst ist. Und ohne die Angst ist keine Politik zu denken. Das heißt, dass, wenn ich weitergehe, das heißt, dass die Angst keine psychologische, keine soziologische, egal was, Auffassung ist, sondern eine politische Bedeutung hat. Heidegger sagt, Angst ist eine existenzielle Bestimmung, die Hauptbestimmung der Angst, sagt er. Und insofern würde ich sagen, dass mit dem Thema Hass, Hate Crimes, Hass gegen Verbrechen, Hass, wir sind auf einem Bereich, dass das Unbegrenzte bedeutet, entgrenzter Rechtsextremismus, Unbegrenztes. Und sofort werde ich auf die Auffassung anknüpfen, auf die Auffassung Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit. Und diese Wörter sind, sofern ich richtig verstanden haben, nicht ausgesprochen haben worden. Und das ist meine Frage jetzt. Sind wir nicht mit dieser Auffassung Hate Crimes auf der Ebene, auf derselben Ebene, wie man von Genozid, von Völkermord, von Verbrechen gegen die Menschheit spricht? Diese Verbrechen sind juristisch gemeint, sind unverschreibbar, sagt man, unverschreibbar.
Unbeschreiblich.
Unverschreiblich. Das heißt, dass sie jeder juristischen Grenze, jenseits juristischer Grenzen sind, sind wir nicht mit dieser Diskussion sofort auf dieser Ebene, auf dieser theoretischen und praktischen Ebene. Das ist meine Frage.
Lupina möchte antworten.
Ich glaube, das ist tatsächlich die Schwierigkeit abzugrenzen, was sind eigentlich die speziellen Gesetze wie Völkermord, also was ich eben versucht habe zu unterscheiden, zu sagen, wir haben Gesetzgebung, die speziell das penalisieren, was eben mit rassistischem Hintergrund begangen wird, mit Unterdrückungsabsicht begangen wird. Dafür haben wir ja speziell, das müssen wir gar nicht so genau diskutieren, weil das haben wir kodifiziert. Die Frage ist nur, bei den, und deswegen diskutieren wir das so verallgemein, bei den Paragraphen und Gesetzgebungen, wo das nicht explizit ist, wo das von jedermann begangen werden kann, gegen jedermann, aber wo, ob wir dann kodifizieren müssen, dass da drin eben bestimmte Spezialisierungsmerkmale aufgenommen werden, ja oder nein. Das ist die Diskussion. Wir müssen ja nicht diskutieren, ob Völkermord noch einmal kodifiziert werden muss, weil das ist in allen. Das war nicht Ihre Frage.
Nein, nee, ich war nicht von der. Aber meine Frage war.
Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass die Diskussion, die schwierige Diskussion, die Sie gehabt haben, und Sie könnten nicht genau entscheiden über die das Zutreffen der Auffassung Hate Crimes. Wir sind, also das wollte ich meinen, das meinte ich, wir sind auf derselben Ebene, so dünkte das mich, wir sind auf derselben Ebene, wie wenn man von Genozid und Völkermord, Verbrechen an die Menschheit gesprochen hat. Also die Schwierigkeit mit der Einführung des Wortes Hate. Was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Begriff? Ist das ein psychologischer? Nein. Das trifft die Politik. Und das war meine Frage. Also das ist eher eine theoretische Frage.
Ich glaube, da können wir alle zu was sagen. Ich würde gar nicht so auf die Geschichte eingehen, das ist, weil, glaube ich, aus dem amerikanischen Raum wahrscheinlich nochmal spannender ist. Aber wir reden eigentlich auch lieber von Bias Crimes als von Hate Crimes, weil es geht ja um die Vorurteilsmotivation, die dahinter steht. Und dann wird es auch nochmal ein bisschen klarer, dass es eigentlich nicht um die Emotionen geht, sondern dass es tatsächliche Tatbestandsmerkmale sind.
Botschaftskriminalität hat genau.
I would just add to it. I think I said I mentioned earlier that I think that calling it a hate crime is actually something of a misnomer. That it's not the best word for it. It's the word we have. It's how we talk about it. But it's not, at least in the American context, in the U.S. context, none of the laws require hate. Right? It doesn't require that you define hate, that you express hate. It requires that the prosecutor needs to prove that you picked your victim because of their race, because of their sexual orientation. There's no, you don't have to, I think like I said before, if it's, you know, for the, in New York, the hate crime law includes age. Not all of the states include age, and there are states that have vulnerable victim statutes, right? So if you attack a child or an older person or something, that would fall in that category. But in New York, age is included in the hate crime category, right? And so there have been cases that have been prosecuted defrauding older people, right? You send an email saying, oh, well, if you just give me your account numbers, then I can do these transactions for you and then steal money from them, right? So that's not, there's no animosity particularly demonstrated. I think, you know, God willing, all of us will get old. So it's not like a personal, I hate old people so much as I can take advantage of this person. I'm going to pick this person because I can't think I can exploit them in this particular way. And because of my choosing the person based on their age, under the New York law, that's a hate crime. That's true of all states. Right, and there's lots of room for discussion beyond this about whether that's good or bad or was that really the intention. But I think that talking of, I mean, it's a complicated thing. It's the word that we've been using, and to change it at this point would be very complicated. But I don't think it really captures the kinds of things that we're talking about. And in a certain way, what you're describing is kind of highlights that.
I agree with everything that's been said. I think that hate crime is not just a legal concept. It's an academic concept, it's an activism concept, it's a policy concept, and it's an international concept. And each sort of person in those different groups might have a different answer to this question or a different perspective. The OSCE has offered a definition of hate crime, which is a criminal offense committed with a biased motivation. Now, what's interesting about that is it actually excludes hate speech. Now, in many European countries, hate speech would be very quickly, as you were saying, considered hate crime. However, at the international level, bearing in mind all of our participating states, which also include the US and others, which may have an issue with that, we separate out hate speech and discrimination from our definition. So there isn't a single answer, which is why I think it's very important these conversations are had at the national level. And questions about what model should you take? Should you take what is called the hostility model, which is where evidence of hostility or even hatred is necessary to prove a hate crime? Should you take what's called the discrimination model, which is this that Seth is mentioning, because of? There are pros and cons to both of them. But just to give a victim perspective here, I think that some victim communities, some actually feel hated at times. And one of the reasons is because they are repeatedly targeted. So their daily experience is to be repeatedly targeted, and it feels like hatred. So whether or not the offender himself hates the victim, he may say, oh, you know, I just did it because they're an easy target, or I don't really like disabled people, but, you know, I mean, I don't hate them. The disabled person who gets targeted all the time and gets called a Hmong or, something very rude, very cruel about his physical appearance If he gets called that every day, do you think he might feel hated? So I think that, again, in this concept, as we're talking, you have to think about the perspective we're speaking of. We're very much talking about it from the policymaker and the legal side and the prosecution and police side. But let's think about another side. So sometimes I change my mind depending on my perspective. Sometimes I think hate crime is actually quite a good label. And it's something that we should all be talking about from our different perspectives.
Da drüben am Rand war eine Frage.
Yes, thank you. My name is Miriam Matthias. I come from Finland. And as my work, I do restorative community mediation. So I wanted to ask you, do you have in the US and in the UK any restorative justice practices or mediation of hate crimes or discrimination? Because you talked about implicit bias, and I think it's always very useful both for the victim and the one who does it to understand better what happened, because it can also decrease the victimization. Yeah.
Goes to both of you, I think Seth should. Can...
No, go ahead.
In the US, we do have a bit. It's not always embraced wholeheartedly across the board, but it certainly exists, particularly with younger offenders and again, depending on the circumstances of the situation and the offense committed and so forth, that there are efforts, to remediate an offender rather than lock them up, and ideally, obviously, within prisons, although that whether it happens or not is another conversation. There are certainly efforts there as well. In the discrimination context, it's a bit different, but in the hate crimes, in the criminal context, there is a bit of it. There could be more, because of the lack of consensus about the appropriateness of it, I think that's a long way off.
Yes, I'd agree with that. There's an interesting study by Paul Ligansky you may have seen, where he did an international study of restorative justice programs on hate crime, and I think he found about 5. And it was international, beyond the usual suspects. And I think that this is an area, because obviously the principles of restorative justice where... where the offender actually understands the harm caused is extremely powerful and relevant in this area. I think that one of the issues with hate crime is that its roots are in countries, including the UK and the States, which you might say have more retributive approach to punishment, retribution, as opposed to... And I think that Europe has a lot to offer when it comes to developing restorative approaches to these sorts of offences. It's not just about extra punishment. That's not what the hate crime model should be about. It's also about... It's not just the court recognising the harm caused. It's the court prescribing effective interventions, isn't it? Which is yet another reason to make hate crime laws visible. And to be creative about the types of responses that actually work, and for us to do more research about those responses. When I used to work in the Crown Prosecution Service in the UK, I think it's still their policy to not use restorative justice when it comes to hate crime. And it's sort of connected to their policy on domestic violence, which obviously there are issues about bringing together offenders and victims of these sorts of offences, but that doesn't mean we can't be more creative. And I think that that's an area that is really important to look at. And it could be something that's part of the debate in Germany, actually, if you do move forward in this area.
Robert Kusche, ist da Handlungsbedarf?
Naja, ich glaube, in Deutschland nennt man das, glaube ich, Täter-Opfer-Ausgleich am ehesten. Und ich sag mal so, in den 10 Jahren, wo wir Beratungsarbeit machen, und da muss man vielleicht nochmal sich bewusst sein, wie wir Beratungsarbeit machen, nämlich wir haben ein Angebot, wo wir die Betroffenen begleiten durch den gesamten Prozess. Also wir gehen mit denen zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft, begleiten sie auch durch den während des Prozesses und machen auch so Gesprächsangebote, um die Erfahrung zu verarbeiten. Und Täter-Opfer-Ausgleich wird oftmals angebracht, vor allen Dingen von den Verteidigern des Angeklagten. Also so ist zum Teil zumindest die Wahrnehmung bei uns oder so ist es oft gewesen, um auch nochmal ein Stück weit zu erreichen, dass eine Strafmilderung. Ich finde, das prinzipiell sind wir dafür offen, aber wenn wir das denn besprechen mit den Betroffenen, ist es ganz oft so, dass sie das eigentlich nicht wollen. Und in den 10 Jahren, ich glaube, wir hatten 3 Fälle von Täter-Opfer-Ausgleich. Und der letzte, der ist gar nicht so lange her, das war auch ganz schwierig, das zu organisieren am Ende. Also zwar gibt es da eine Regelstruktur, die sich drum kümmert in Deutschland, aber ich glaube, der Betroffene hat uns danach gesagt, naja, das hätte er sich jetzt auch sparen können. Aber ich glaube schon, dass da theoretisch ist es schon möglich, darüber nochmal auch bei den Tätern eine Sensibilität dafür herzustellen, was sie da eigentlich, was diese Tat bei den Betroffenen bewirken kann. Das kann schon sein, aber es findet meines Erachtens sehr selten statt. Zumindest in unserem Bereich.
Ja. Danke.
Das kann ich bestätigen. In dem Bereich findet das so gut wie überhaupt nicht statt. Es passt auch nicht. Also ein Botschaftsverbrechen betrifft ja auch nicht die einzelne Person und die Person leidet ja auch nicht, weil es als Person X angegriffen worden ist, sondern weil es angegriffen wurde, weil es so ist, wie es ist. Und das kann man mit Täter-Opfer-Ausgleich gar nicht aus der Welt schaffen. Und im Grunde müsste eine gute Opfervertretung auch darauf hinwirken, weil es für Opfer ja auch sehr wichtig ist, sich mit den Tätern auseinanderzusetzen, um eine Aufarbeitung hinzubekommen. Und deswegen passiert das nicht nur von den Verteidigern, das wollte ich. Aber unser Institut passt da nicht. Ich glaube, wir haben es nicht so wirklich.
Gut, dann schaue ich noch mal in die Runde. Hat noch jemand Fragen? Da in der Mitte, bitte.
Vielen Dank, Gintasi Mohammed von Social Guide Düsseldorf. Hier wurde von Botschaftsverbrechen gesprochen. Meine Frage ist, gibt es auch andersrum auch eine Botschaft? Weil Sie haben ja von 20% gesprochen. Gibt es da Ihrer Meinung nach auch eine Botschaft an diejenigen, die das machen? Also weil man redet ja von Bekämpfung, ne? Gibt es auch seitens jetzt der Gerichte, dem Staat auch ein Signal, eine Botschaft an diese Menschen, dass wenn sie das machen, was mit ihnen passieren wird? Und jetzt auch die NSU, der NSU-Prozess, gibt es da auch Signale? Auch eine Botschaft, eine umgekehrte Botschaft?
Nein. Es tut mir leid, es ist die klare und ehrliche Antwort, nein. Und nach wie vor ist die deutsche Justiz auf dem rechten Auge blind. Ja, ist so.
Das ist ja auch eine Botschaft.
Es ist auch eine Botschaft.
Ja, ich würde mich da tatsächlich am Ende, andersrum gesehen, ist es natürlich eine Botschaft. Und es geht ja sogar noch weiter. Also es wird ja sehr viel von Weiterbildung und Schulung gesprochen. Es ist ja nicht so, dass es diese Ansätze und Angebote schon gab, aber da reinzukommen, das ist quasi ein Closed Shop. Also was Staatsanwalt und Richtervereinigung dort machen, das ist ganz, ganz schwierig, dort vor allem von NGO-Seite zumindest Weiterbildungsmaßnahmen zu dem Thema unterzubringen. Und es ist natürlich eine klare Botschaft von den Gerichten. Und das wird zumindest jetzt auch mal aus der betroffenen Perspektive, das wird ganz oft auch so wahrgenommen. Und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich auch die Unterstützungsarbeit von uns und auch vielen Unterstützern, die dann zu solchen Prozessen gehen, mit hingehen, total wichtig. Weil wenn der Prozesssaal denn voll ist mit Leuten, die den Betroffenen signalisieren, hey, wir stehen hinter dir, wir haben verstanden, dass es hier nicht um deine individuelle Person geht, sondern aufgrund deiner Herkunft beispielsweise, dann ist es eine Unterstützung und auch ein klares Zeichen. So.
Aber natürlich, gerne.
Ich würde gerne noch ein Beispiel nehmen, weil das mein Verteidigerherz bluten lässt immer wieder, weil ich die Strafverfolgerin schlechthin werde in diesem NSU-Prozess. Wir haben seit einem Jahr hören wir Szenezeugen, die sogenannten Zeugen aus der rechten Szene, Die spazieren reihenweise, sind unverschämt bis zum geht nicht mehr, lügen, bis sich die Balken biegen, und es ist noch kein einziges Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Keiner von denen hat auch nur eine einzige Nacht in der Zelle verbracht, um darüber nachzudenken, ob er vielleicht lügt oder nicht. In allen anderen ähnlich gelagerten Verfahren sind Leute reihenweise in Beugehaft gerannt, gesteckt worden, und ich bin sogar so weit gegangen, in diesem Verfahren das zu beantragen, wofür ich mich fast schäme, dass man als Verteidiger eigentlich sowas beantragt. Aber das geht doch nicht, dass man so ein öffentliches Verfahren macht und Faschisten dahin kommen, offensichtlich lügen, nett behandelt werden und wieder nach Hause geschickt werden.
Dazu kann ich ergänzend... Dazu kann ich ergänzend beisteuern die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft München I in dieser Sache, dass man sich mit allen möglichen Falschaussagen im NSU-Prozess, wenn überhaupt, dann erst befasst, wenn der Prozess um ist, denn vorher kann man ja nicht beurteilen, ob die falsch waren. Ich danke hiermit, frage aber noch einmal, gibt es noch eine Frage? Ja, hier drüben, gerne.
Hallo, Thies Maasen vom Bayerischen Rundfunk. Ich habe mich vorhin auch mit jemandem unterhalten über Hate Crimes am Beispiel Ungarn. Und dort wurde mir dann gesagt, in Ungarn hätte man eine hervorragende Hate-Crime-Gesetzgebung, aber die Umsetzung schaut so aus, dass nur dort solche Sachen verfolgt werden, wenn zum Beispiel Roma die sogenannten weißen Ungarn angreifen. Also dass die eigentliche Intention völlig umgedreht wird. Die Frage ist, haben vielleicht an die internationalen Gäste, gibt es ähnliche Erfahrungen auch aus anderen Ländern? Und zum anderen, wie kann man dem denn vorbeugen? Also ich meine, weil das wäre ja völlig kontraproduktiv, wenn das Ganze so läuft.
I'm not an expert on Hungary and I'm not going to give a specific opinion, but I think that was what I was saying before. Laws can stay on the books, but they need actual implementation. They need frameworks for implementation. And that involves training, that involves challenging prejudiced attitudes, discriminatory police behavior, and the same with prosecutions. So it's all very well to have a hate crime law, but what needs to happen next is what we've already said without repeating it. But it's not uncommon across the OSCE region. That is a problem. And I think that when we're talking about the frameworks that need to underpin legislation or implement legislation, they should be based on the principle that the evidence shows that it's more likely that it's minority groups that are victims of hate crime and not perpetrators. Obviously, the way that hate crime laws are drafted, as Seth was saying, if it's just on the grounds of race, then of course you can prosecute a case where it is found that the offender who may be white, the offender who is from an ethnic minority has attacked a majority, could be a hate crime. That's true. But when we look at the debate around laws and why they were passed and what was said while they were being passed and what NGOs were submitting as part of evidence, it's very clear that the purpose of hate crime laws is to mainly target this sort of the types of crimes that are against minority groups. This is a big part of the training that we would do. And also when you're, you know, developing hate crime laws is what should be dealt with. But, yeah.
I would just add, in the United States, both on the anti-discrimination laws, like in workplace accommodation and so forth, as well as hate crimes, some of the first cases were, somewhat ironically, where the victim was white and the discrimination, a white man, and the hate crime law, a white victim. And I think that particularly in the context of the U.S., where there's a deep aversion to treating people in a special way, right, that for good or for ill, that having these categories framed this way would be the only way to do it in the States, that it would not have actually worked any other way. But with that said, I'm not sure. Statistically, right, it's very clear that the overwhelming number of hate crimes are against minority communities, against gay and lesbian, transgender folks. Within the religious context, the Jewish community is by far targeted more often than others. And so the numbers bear out the reality. And it's certainly not an exclusive. It didn't end up being only white people and only, Protestant or Catholic. But, like, it's not. That's not what's actually happening on the ground. And frankly, if someone is targeted because they are white or because they are Catholic or Protestant or male or whatever, then it should be prosecuted as such. I mean, I wouldn't say that it should be any other way. But it wouldn't have worked out if it had been.
Ich glaube auch, ein Hate Crime Gesetz ist nicht das Ende der Fahnenstange. Also selbst wenn man das hat, muss man es einerseits bedarf es fitte Anwälte, so wie Sie, dass das sozusagen auch genutzt wird. Und andererseits bedarf es natürlich auch NGOs, die einerseits Monitoring weiterhin machen und als Watchdog quasi da sind und weiterhin Druck in dem Bereich aufbauen, weil sonst ist die beste, das beste Gesetz wird ja nicht mit Leben erfüllt. So, das.
Ich fühle mich bestätigt darin, dass ich die Generalklausel, die in unserer Gesetzgebung drin ist, so hochhalte und sage, dass die Zivilgesellschaft gefordert ist, diese Generalklausel eben auszufüllen, was eine Gesinnung, die aus der Tat spricht, eben dazu befähigt, strafschärfend zu sein.
Das war jetzt quasi schon mal, denn alle waren auch beteiligt, so eine Art Abschlussrunde. Ich nehme mit, dass hoffentlich Botschaften von diesem Podium ans Bundesjustizministerium gelangen, von dem wir ja momentan eigentlich bezüglich des Gesetzesentwurfs, über den wir hier gerade geredet haben, gar nichts hören. Außerdem hat Joanna Perry ein Angebot abgegeben. Auch das kann ja ankommen. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und ich danke vor allem den vier Diskutanten fürs Dabeisein, für die Antworten und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag und ja, kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Applaus